Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen angenehmen Mittag, hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge unserer Lesebrocken. Redakteure und Redakteurinnen der philosophischen Brocken stellen vor, mit welchen Büchern und Texten sie sich in den letzten Monaten beschäftigt haben. Sie hören heute insgesamt 6 Beiträge. Es geht um 3 englische, eine französische und 2 deutsche Publikationen. Unter den vorgestellten Büchern sind 3 Sammelbände. Wir stellen Ihnen Texte zu Politik, zu Philosophie und Ethik, zu Psychoanalyse und Religion vor. Wir, das sind heute David Wagner, Charlotte Annerl, Thomas Hübel, Herbert Rachowetz, Ulrike Kadi und Aaron Salzer. Hören Sie im ersten Beitrag David Wagner, der sich mit Colin Davis Publikation Critical Excess, Overreading in Derrida, Deleuze, Levinas, Zizek und Cavell befasst hat. Das Buch ist 2010 bei Stanford University Press erschienen.
Im Vorfeld dieser Sendung hat Ulrike Kadi zu mir gemeint, dass Lesefrüchte gemeinhin wildwachsend seien. Dass man also, so habe ich das verstanden, wie Rotkäppchen vom ausgetretenen Pfad abkommen muss, um den wirklich süßen Früchten oder aber Gevatter Wolf zu begegnen. Meine Lesefrucht für diese Rezensionssendung der philosophischen Brocken ist eine Art Vademecum, um jenen Früchtchen, die beim ersten Genuss eher eigenartig schmecken, eine zweite Chance zu geben. Das Buch heißt Critical Excess, also zu Deutsch kritischer Überschuss oder eben kritischer Exzess, und stammt von Colin Davis. Der Untertitel des Buches sagt uns, in welcher Art Dickicht dieses Vademecum seine Dienste tut. Denn da steht, worauf sich der im Titel erwähnte Exzess bezieht. Overreading in Derrida, Deleuze, Levinas, Zizek and Cavell. Man kann das Overreading von Colin Davis mit Überinterpretation übersetzen. Das Buch erzählt uns also, welche Rolle die Überinterpretation in einer Reihe, sagen wir mal, poststrukturalistischer Philosophen spielt. Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Emmanuel Levinas, Slavoj Žižek und Stanley Cavell. Das sind, je nachdem aus welcher philosophischen Tradition man kommt, unter Umständen schon eher schwer verdauliche Früchtchen. Das Bemerkenswerte an diesem Buch von Colin Davis, und das muss ich gleich einfach zu Anfang schon sagen, ist, mit welcher Eleganz Davis in diesem Buch schreibt und argumentiert. Man hat nämlich nicht nur das Gefühl, endlich zu verstehen, was in den oft literarisch verspielten Texten dieser Philosophen vor sich geht, man bekommt aufgrund von Davis wohlwollender Lesart Lust, sich mit jedem der genannten Autoren näher zu beschäftigen. Es ist kein unkritisches Buch, aber es ist eines jener Bücher, die der Leserin oder dem Leser das Gefühl geben, dass das Argument, das sich wie ein roter Faden von Kapitel zu Kapitel zieht, nicht einfach ignoriert werden sollte. Worin besteht nun das Argument? Vielleicht sollten wir es eher ein Plädoyer nennen. Zumindest das letzte Kapitel des Buchs mit dem Titel »In Praise of Overreading« ist ja als solches angelegt. Da findet man auch einen zentralen Satz aus Stanley Cavells Filmphilosophiebuch »Pursuits of Happiness« wieder. Cavell schreibt dort, ich zitiere hier den Satz in meiner Übersetzung, »Der Angst vor der Überinterpretation entspricht der Wunsch nach Beherrschung des Textes, einer Sehnsucht nach dem Vertrauten, dem Unveränderlichen und Erkennbaren, frei von jeder Spur des Unheimlichen.« Zitat Ende. Der Spannungsbogen zu Cavells Sicht der Dinge ergibt sich aus dem Kontrast aus dem Zitat von Johann Martin Cladenius, der in seiner Allgemeinen Geschichtswissenschaft von 1752 erklärt hatte, dass die Lehre der richtigen Auslegung von Texten uns lehrt, Missverständnisse und Missinterpretationen zu entdecken und zu vermeiden. Colin Davies' bereits 2010 bei der Stanford University Press erschienenes Buch Critical Access ist also ein Führer, der sich zur Aufgabe gemacht hat, uns vor der unbegründeten Angst vor Überinterpretationen zu befreien. Schon der Einstieg in das von Davies bearbeitete Thema ist spannend und liefert drei mögliche Ausgangspositionen. Davies berichtet von einer Auseinandersetzung zwischen dem Semiologen Umberto Eco, dem Literaturtheoretiker Jonathan Culler und dem Pragmatisten Richard Rorty. Eine Auseinandersetzung, die sich im Zusammenhang mit den von Eco im Jahr 1990 gehaltenen Tanner Lectures an der Universität Cambridge ergab. Diese Diskussion lässt sich auf Deutsch in dem bei der Edition Akzente im Hansa Verlag erschienenen Büchlein Zwischen Autor und Text, Interpretation und Überinterpretation nachlesen. Stefan Collini stellt die Positionen der drei Denker Eco, Rorty und Culler in diesem Buch folgendermaßen dar. Umberto Eco plädiert für eine begrenzte Interpretation, wehrt sich vor allem dagegen, dass ein Kritiker gegenüber dem Autor Interpretationshoheit haben könnte, bleibt aber selbst eher vage, was die Bestimmung dieser möglichen Grenzen angeht. Sein Vorschlag besteht darin, neben der für die Interpretation von Texten großteils diskreditierten Intention des Autors, doch so etwas wie eine Intentio Operis, also eine Werksintention, als Kriterium zu verwenden. Richard Rorty stellt in Frage, ob es eine sinnvolle Unterscheidung zwischen Interpretation und dem Gebrauch eines Textes überhaupt gibt. Rortys anti-essentieller Standpunkt besteht darin, die Frage danach, wie ein Text wirklich beschaffen ist, als Scheinfrage darzustellen. Statt eines begrifflichen Siebs, der uns die verborgene Bedeutung eines Textes als sein Wesen erkennen lässt, plädiert Rorty dafür, sich dem Ereignis der Begegnung mit dem Text, und sei es auch nur ein brauchbares Fragment eines Texts, hinzugeben, eine Begegnung, die für jeden anders sein wird. Jonathan Culler schließlich verteidigt die Überinterpretation als hermeneutische Methode, neue Lesarten zum Vorschein zu bringen. Denn, so Culler, wer der Interpretation a priorische Grenzen zu setzen versucht, ignoriert die Tatsache, dass oft die interessantesten Fragen darauf zielen, was ein Text gerade eben nicht sage. Auf das also könnte man mit Wittgenstein raunen, was sich zwischen den Zeilen zeigt. Colin Davies greift nun in seinem Buch Critical Access eben diesen Standpunkt Cullers auf, die Verteidigung der Überinterpretation, macht sie zum Thema und führt anhand beispielhafter Konstellationen der Philosophiegeschichte zunächst vor, wie oft der gesunde Menschenverstand durch Interpretationen berühmter Denker verletzt wird, um dann in seinem abschließenden Kapitel diesen Verletzungen ein Loblied zu singen. Heideggers Hölderlin, Derridas dekonstruktivistischer Umgang mit Nietzsche und Gadamer, Deleuze zu Proust, Levinas zu Proust, aber insbesondere Levinas Umgang mit dem Talmud, Zizeks Lacan'sche Spiegelungen in der Popkultur und schließlich Stanley Cavells Mut, Kants transzendentale Philosophie mit Hollywood-Komödien oder Shakespeares Hamlet mit Hitchcocks North by Northwest zusammenzubringen. All dies findet man in Colin Davies' Buch. Überinterpretation, so Davies, geht davon aus, dass ein Text transformative Kraft besitzt, dass wir dem Unheimlichen, dem Anderen im Text vertrauen können, und dass dieses sich dem anderen ungesichert auszusetzen einem Lernprozess entspricht. Was man dabei lernt, ist, so Davies, dem Denken keine selbst auferlegten Grenzen zu setzen.
folgenden Beitrag geht es um ein Foucault-Handbuch, das 2008 bereits in gebundener Fassung erschienen ist und 2013 bei Metzler als Sonderausgabe herausgebracht wurde. Die Verfasser sind Clemens Kammler, Rolf Paar und Ulrich Johannes Schneider. Charlotte Annerl gibt einen Überblick über Inhalt und Struktur des Handbuchs.
Im heurigen Jahr 2014, 30 Jahre nach dem frühen Tode Michel Foucaults, erschien im Verlag Metzler eine preiswerte Sonderausgabe des Foucault-Handbuches, das in gebundener Form bereits 2008 veröffentlicht wurde. Herausgeber sind die beiden Literaturwissenschaftler Clemens Kammler und Rolf Paar sowie der Philosoph Ulrich Johannes Schneider. Die Beiträge stammen von renommierten Autorinnen und Autoren, die in den Fachgebieten Philosophie, Sprach- und Literaturwissenschaft, Politologie, Kunsttheorie, Psychiatrie, Medientheorie, Soziologie, Geschichtswissenschaft und Gender Studies beheimatet sind. Alles Disziplinen, in die Foucaults Denken hineinwirkte. Der erste kurzgehaltene Teil des Handbuches ist der Biografie Foucaults gewidmet. Diese Kürze ist verständlich, denn einerseits liegen bereits drei ausführliche Beschreibungen von Foucaults Leben vor, andererseits sprach sich Foucault selbst entschieden gegen biografische Annäherungen an sein Denken aus. Er äußerte, lieber wer anderer werden, als jemand sein zu wollen, und interpretierte auch in seinen Schriften das Verhältnis von Autor und Werk neu. Selbst unter dem Druck eines steigenden öffentlichen Interesses war er bemüht, sein persönliches Leben weitgehend privat zu halten. Dieses Interesse wurde nicht nur durch den Erfolg seiner theoretischen Schriften geweckt, sondern auch durch seine Wahl im Jahre 1970 in das renommierte Collège de France, womit er den höchsten akademischen Rang erhielt, den ein Wissenschaftler in Frankreich erreichen kann. Studierende kamen aus der ganzen Welt nach Paris, um ihn zu hören. Der zweite Teil des Handbuches betont die besondere Schwierigkeit, das Werk Foucaults in einer Gesamtschau darzustellen. Denn es erscheine auch heute noch als Herausforderung, den inneren Zusammenhang von Foucaults Schriften zu entschlüsseln. Obwohl die Rezeption mittlerweile ein beachtliches Niveau erreicht habe, sei in der Frage einer möglichen Konzeptualisierung und Einordnung des Werkganzen keine Einstimmigkeit erzielt worden. Foucault selbst teilte allen Forderungen eine Abfuhr, theoretisch stets der gleiche zu bleiben. Und daher könne es auch gar nicht darum gehen, eine nachträgliche Vereinheitlichung herzustellen. Die Autorinnen und Autoren des Handbuches wählten daher den Weg, Foucaults Schriften einzeln in chronologischer Reihenfolge vorzustellen, anstatt werkübergreifende Themen in den Mittelpunkt der Darstellung zu rücken. Neben den Hauptwerken erfahren auch die bis in jüngster Zeit sukzessive herausgegebenen Vorlesungen Foucaults am Collège de France sowie seine unselbstständig erschienenen Schriften eine ausführliche Würdigung. Posthume Texte existieren aufgrund einer testamentarischen Verfügung Foucaults nicht. Teil 3 behandelt die Kontexte des französischen Denkers. Allerdings werfen gerade die Rekonstruktion der Quellenlage und die Frage der Einflüsse heikle Probleme auf, denn sie entstammen der Tradition, der herkömmlichen Ideen- oder Geistesgeschichte, die mit ihrer Verabsolutierung der Kategorien Werk und Autor für Foucault ein bevorzugtes Feld der Kritik waren. Foucault hat zudem auch selbst geradezu notorisch seine Spuren und Referenzen verwischt, wie seine Interpreten beklagen. Als Referenzautoren werden ausschließlich deutsche Philosophen angeführt, und zwar Kant, Hegel und Marx, Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger. Foucault gelang es somit auch, im Falle von Nietzsche und Heidegger zwei im deutschen Sprachraum politisch umstrittene Philosophen neu zu lesen und in modifizierter und modernisierter Form gewissermaßen in ihre Ursprungsländer zu reimportieren. Detailreiches Material bietet die Skizzierung des zeitgenössischen Umfeldes Foucaults in Frankreich und seiner Abgrenzung von Phänomenologie, Existenzialismus und Strukturalismus. Auch Hinweise auf theoretische Überschneidungen mit Luhmann und Bourdieu fehlen nicht. Unter dem Stichwort des Anschlusses wird zudem auf Judith Butler, Giorgio Agamben und Antonio Negri eingegangen. dem Umstand, dass Foucaults Œuvre weder mit der Kategorie der Kontinuität noch jener der Diskontinuität angemessen zu charakterisieren ist, trägt der vierte Abschnitt Begriffe und Konzepte Rechnung. 29 zentrale Kategorien wie Archäologie, Diskurs, Genealogie, Kritik, Macht oder Subjekt werden in ihren sich wandelnden Bedeutungen und Verwendungen erläutert. Auch Probleme der Übersetzung finden Erwähnung. So heißt es etwa in Bezug auf den Terminus Dispositiv. Das Dispositiv gehört zu jenen Kategorien, die in ihrer Ausgangssprache sowohl im Alltag als auch in der theoretischen Sprache verbreitet sind. Bei terminologischen Importen dieses Typs kann die mangelnde Berücksichtigung wichtiger alltagssprachlicher Konnotationen zu erheblichen Bedeutungsverschiebungen führen. Als besonders wertvoll erweist sich der bis in die Gegenwart reichende Überblick in Abschnitt 5 über die Nachwirkung Foucaults in einzelnen Disziplinen und Subdisziplinen, abgesehen von jenen Fachgebieten, in denen Foucault bereits seit längerem als Klassiker gilt, wie der Philosophie, der Geschichtswissenschaft oder der Literaturwissenschaft, belegen Ausblick in die Sportwissenschaft, die Disability Studies, die Pädagogik, die Psychiatrie, die Soziologie, die Politikwissenschaft oder die Gender Studies, das Anregungspotenzial und die breite Anschlussfähigkeit dieses Denkens. Alle Artikel des Handbuches bieten in einer kurzen Bibliografie eine Zusammenstellung der wichtigsten Forschungsbeiträge zum jeweiligen Thema und damit die Möglichkeit zur Vertiefung einzelner Aspekte und Fragestellungen. Das vorliegende Foucault-Handbuch wird durch seine facettenreiche Gestaltung nicht nur neu an Foucault Interessierte anziehen und den Einstieg erleichtern, sondern auch den mit seinen Arbeiten vertrauten neue Perspektiven vermitteln können.
Auch das nächste Buch ist ein Sammelband. Thomas Hübel hat sich den Routledge Companion Museums Ethics angesehen. Er wurde von Janet Marstein herausgegeben, ist 2011 erschienen.
Wenn man heute von angewandter Ethik hört, so wird man wahrscheinlich am ehesten an medizinische Ethik, an Umweltethik oder an ethische Fragen im Umgang mit Tieren denken. Sicher auch an Wissenschafts- und Wirtschaftsethik. In den letzten 20, 30 Jahren hat sich vor allem im angelsächsischen Raum aber auch eine angewandte Ethik für Museen herausgebildet. Vor mir liegt ein Resultat dieser Entwicklung, nämlich ein umfangreicher Sammelband mit dem Titel The Routledge Companion to Museum Ethics. Herausgegeben wurde das Buch von Janet Marstein, einer US-amerikanischen Museumsexpertin, die derzeit an der Universität Leicester in Großbritannien eine Abteilung für Museum Studies leitet. Dieser Band mag nicht besonders systematisch zusammengestellt sein. Die Kehrseite dieses Mangels ist aber der starke Praxisbezug, durch den sich die allermeisten Beiträge auszeichnen. Insgesamt gewinnt man den Eindruck, dass die Museumsethik nicht von ausgebildeten Philosophinnen und Philosophen dominiert wird, vielmehr scheinen sich in diesem Bereich vor allem Museumspraktiker zu engagieren, also Personen, die in unterschiedlichen Positionen in Museen beschäftigt sind. Das gilt jedenfalls für die allermeisten der 30 Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes. Offenbar sind sie in ihrer täglichen Arbeit mit Problemen und Konflikten konfrontiert, die eine starke ethische Komponente aufweisen. Welche sind nun diese ethikrelevanten Problemfelder? Dazu gehört zum Beispiel das Ausstellen von menschlichen Überresten, wie etwa von Mumien, von Skeletten oder von Präparaten menschlicher Organe, wie sie sich vor allem in ethnografischen, medizinhistorischen und naturhistorischen Museen befinden. War lange die Nutzung des toten menschlichen Körpers verpönt, so wurde dieses Tabu immer häufiger durchbrochen, zum Beispiel durch die im 18. Jahrhundert erfolgte Präparation eines überdurchschnittlich großen Iren, dessen Skelett auch heute noch, gegen seinen erklärten Willen, in einem Londoner Museum ausgestellt wird. Auch die überaus publikumswirksamen Plastinate Gunther von Hagens werden in diesem Kontext diskutiert und kritisiert. Damit sind auch schon die sogenannten sensiblen Sammlungen angesprochen. Diese enthalten jedoch nicht nur menschliche Überreste, sondern sie sind ganz allgemein dadurch definiert, dass sie Objekte enthalten, die im Zuge von Diskriminierung sowie im Zuge der Anwendung von psychischer und physischer Gewalt in die Museen gelangt sind. Dazu gehören etwa Abgüsse von Körperteilen oder Sprachaufnahmen von Kriegsgefangenen oder kolonialisierten Menschen. Ein Beispiel dafür ist etwa die Sammlung von Gesichtsabformungen und Tonaufnahmen, die in den 1930er Jahren im heutigen Namibia zusammengetragen wurde. 2011 hat es im Wiener Völkerkundemuseum dazu eine Ausstellung gegeben. Die in den 30er Jahren angefertigten Gipsabdrücke wurden aus ethischen Gründen bewusst nicht zur Schau gestellt. Zu hören waren aber die Tonaufnahmen, die für die Ausstellung erstmals transkribiert wurden. Zu diesen Aufnahmen wurden die Afrikaner gezwungen. Gleichzeitig nutzten sie aber diese Aufnahmen, um darin scharfe Kritik an den Gewaltakten der Kolonisatoren zu üben. Ein weiteres rechtlich meist nicht geregeltes Problemfeld sind Restitutionsforderungen indigener Bevölkerungsgruppen, die infolge von Kolonialisierung, Forschungsreisen oder illegalem Handel Kultur- und Naturschätze eingebüßt haben. Gegen solche Rückgabewünsche wird oft argumentiert, dass dadurch problematische Sammlungsteile einfach entsorgt werden. Sinnvoller sei es, zunächst die prekären Umstände der Objektherstellung bzw. der Objektsammlung zu untersuchen. Und schließlich sei als weiteres Problemfeld auch noch die epistemische Gewalt erwähnt. Man könnte auch von symbolischer Gewalt sprechen, also eine Gewalt, die sich in der abwertenden Konstruktion des Anderen äußert, wie sie etwa die zahlreichen in Europa gezeigten Kolonialausstellungen prägte. All diese und etliche andere Problemfelder, die sich in der täglichen Museumsarbeit eröffnen, bedürfen ethischer Reflexion. Hier stellt sich die Frage, warum sich die Museumsethik aber erst in den letzten 20, 30 Jahren etabliert hat. Offenbar steckt dahinter ein grundlegender Wandel im Selbstverständnis von Museen. Diese definieren sich nicht mehr primär über die Objekte, die sie verwalten, also über das Sammeln, Bewahren, Beforschen und Ausstellen von Objekten. Vielmehr geht es heute stärker um die gesellschaftlichen Funktionen des Museums. Und weil nun nicht mehr das Verhältnis zu Dingen, sondern das Verhältnis des Museums zu Menschen oder Menschengruppen im Fokus steht, werden auch ethische Fragen immer wichtiger. Was versteht angesichts der angesprochenen Problemfelder Janet Marstin in dem von ihr herausgegebenen Sammelband nun als Museumsethik? Negativ gesprochen ist Museumsethik für sie kein Kanon von konsensbasierten Vorstellungen, kein System von Anordnungen und Verboten. Museumsethik ist auch kein Kodex für Museumsmitarbeiterinnen und Museumsmitarbeiter, der richtiges Verhalten definiert, Verantwortlichkeiten festlegt und auf die Professionalisierung der Museumspraktiker hinzielt. Was die Herausgeberin stattdessen in ihrer Einleitung vorschlägt, ist vielmehr, sich an drei Idealen zu orientieren. Erstens Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, was auch die Bemühung um Inklusion marginalisierter Bevölkerungsgruppen einschließt. Ein zweites Ideal ist radikale Transparenz, etwa in Bezug auf Entscheidungen der Museumskuratoren. Das dritte Ideal besteht darin, dass Museen sich weniger als Eigentümer von Objekten verstehen, sondern mehr als Institutionen, die für diese Objekte Sorge tragen, oft auch in Kooperationen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. Ausgehend von diesen Idealen widmet sich der Sammelband besonders intensiv der Frage, wie Museen mit unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammenarbeiten und wie Formen der Partizipation gestaltet werden können. Im Zuge dessen werden auch zahlreiche Beispiele für mehr oder weniger gelungene Formen der Zusammenarbeit zwischen Museen und einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Oder auch zwischen Kuratoren und jenen Communities, die sich manchen Ausstellungsobjekten besonders verbunden fühlen, etwa indigenen Bevölkerungsgruppen, denen diese Objekte einst entwendet wurden. Dabei sind sich die Autorinnen und Autoren des manipulativen Moments an vielen Kooperationen bewusst und verschweigen auch nicht, dass viele dieser Kooperationen durch erhebliche Konflikte geprägt sind. Die Analyse dieser Fallbeispiele zeigt, dass angelsächsische Museen im Hinblick auf Partizipation große Anstrengungen unternommen haben und hierin vielleicht hiesigen Museen um einiges voraus sind. Und es ist genau dieser Aspekt, der die Lektüre des Bandes lohnend macht.
Herbert Rachowetz wollte eigentlich ein anderes Buch rezensieren. Doch dieses andere Buch wäre zu lang gewesen. Und so hören Sie nun seine Überlegungen zu einem Interview aus dem New Left Review aus der Nummer von März, April 2014 von Suleiman Murat. Das Interview trägt den Titel Riddles of the Book.
Man kann nicht sagen, dass in diesem Sommer die schlimmsten Gräueltaten oder Naturkatastrophen stattgefunden hätten. Trotzdem hat sich für mich in der miterlebenden Situation die Frage und die Aufgabe aufgedrängt, wenn ich eine Buchbesprechung mache, sollte ich mich doch beziehen auf ein dringliches und unter die Haut gehendes Thema des letzten Sommers. Und eines der Themen, die hierfür in Frage kommen, scheint mir die Entwicklung im Nahen Osten zu sein, im Anschluss an das Vordringen des Islamischen Staates in Syrien und im Irak. Darum hatte ich die Idee, zurückzugreifen auf ein Buch, das sich mit der Philosophie in ihrem Verhältnis zu Terror und Terrorismus beschäftigt. Hier sticht hervor der Band, den Giovanna Borradori 2003 in Englisch, 2004 auf Deutsch übersetzt erschienen, herausgegeben hat mit Gesprächen einerseits mit Jürgen Habermas und andererseits mit Jacques Derrida. In dieser Zusammenstellung sind die beiden Philosophen erstmals publiziert worden. Es hat dieses Unternehmen dann auch eine Folgeerscheinung gehabt. Es gab einen gemeinsamen Appell und die Aussagen, die sich in diesem Buch finden, zusammen mit einem sehr sorgfältigen allgemeinen Überblick über die beiden Philosophien und ihr Verhältnis, sind nach wie vor eine wichtige Orientierung beim Problem, wie sich Philosophie mit Terrorismus auseinandersetzt. Sie sind in Wirklichkeit so wichtig, dass sie eine kurze Buchbesprechung, wie ich dann festgestellt habe, bei Weitem übersteigen. Und ich musste nach einem Plan B suchen, der sich in dem kurzen Zeitabschnitt besser realisieren lässt. Dabei ist mir ins Gedächtnis gekommen, dass ich vor 2-3 Monaten eine kleine Vignette gelesen hatte, die mich beeindruckt hat. Und das war eine Vignette aus einem ebenfalls Interview, ein Verweis darauf, dass der Leutnant, der Sadat erschossen hat, in einem Putsch in Ägypten, Leutnant Islambouli, gleichzeitig Mubarak hätte erschießen können. Der war gleich mit dabei und hat es nicht getan, Warum hat es nicht getan? Weil es keine Fatwa gegen Mubarak gegeben hat. Sadat ist extra ausgezeichnet worden als ein Abtrünniger durch einen Rechtsspruch, Mubarak nicht. Darum wurde er nicht erschossen. Und an dieser Stelle ist gesagt worden, man muss die Details der Funktionsweise des Rechtssystems, des Moralsystems, des Islam genauer kennen, um diese Art von Entwicklung mitvollziehen zu können, die doch gesamtpolitisch, weltpolitisch von großer Wichtigkeit ist. Nun komme ich zu dem zweiten Interview, das geführt worden ist mit Suleiman Murat, der ein gebürtiger Libanese ist, in Yale studiert hat und im Moment Professor für Religionsphilosophie, Religionsgeschichte in Northampton in Massachusetts ist. Dieses Interview findet sich im New Left Review im März, April diesen Jahres. In diesem Interview finden sich einige Hinweise, die ich nun einfach erzähle, weil sie mir dazu geeignet scheinen, einen erhöhten Grad an Bewusstsein, an Wissen über diesen Bereich zu gewinnen, aus dem das heute dringliche, gewaltvolle, terroristische Auftreten islamischer Kämpfer kommt. Das Interview nennt sich The Riddle of the Book. Deswegen passt es auch zu einer Buchbesprechung. Und das Buch, um das es zunächst mal geht, ist der Koran und in mehreren Versionen überliefert wurde. Diese Versionen sind in der Mitte des 7. Jahrhunderts, da sie nicht alle übereinstimmen, in eine kanonische Form gebracht worden. Nun nehme ich noch ein paar andere Andeutungen aus dem Interview auf. Der entscheidende Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten, der im Moment ganz wesentlich für die katastrophale Entwicklung im Mittleren Osten ist, der ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass unterschiedliche Herrschaftsschichten zu unterschiedlichen Zeiten diese und jene muslimische Sonderprägung unterstützt haben. Also die Sunniten waren dominant als die türkische Oberhoheit und haben als diese türkischen Herren in ihrem Einfluss im Ottomanischen Reich, dann Norden Iraks und auch Teile des Libanons und Teile Syriens bestimmt. Die Schiiten, die an dieser Stelle nicht an der Macht beteiligt waren, sind abgedrängt worden, finden sich darum im Süden Iraks, finden sich im Libanon in den von der Küste weggedrängten Gebieten der Berge und weiter im Landesinneren und in Syrien ebenfalls auf eine verstreute Art und Weise. Das führt zu dieser in Syrien, Irak ausgesprochen ausgeprägten Gemengelage, zu der noch Christen und verschiedene andere Sonderströmungen des Islam kommen, die nun eine derartig böse interne Auseinandersetzung verursachen, die immer auch zu sehen ist im Zusammenhang mit der weltpolitischen Bedeutung. Ich führe zuletzt noch ein Motiv aus dem Interview mit Suleiman Murat an, das ganz punktgenau auf die Tagesereignisse, die wir immer wieder hören, bezogen ist, nämlich den Terminus Dschihad. Es ist das Wort, das in diesem Zusammenhang zu diskutieren ist, in zwei Bedeutungen wirksam. Die Basisbedeutung ist die, sich um etwas bemühen, also Anstrengung, ganz neutral gesehen, schon am Anfang der koranischen Überlieferung aber wird dasselbe Wort verwendet für den Kampf auf dem Weg Gottes, daher diese Gotteskämpfer-Terminologie. Und als eine Verpflichtung der individuellen Personen für Gott zu kämpfen gegen die Ungläubigen ist das auch im Koran überliefert. Nun muss man historisch dazu sehen, darauf weist Suleiman Muratin, dass das abgeschwächt worden ist im Verlauf der islamischen Geschichte, weil in dem Moment, in dem es eine Oberhoheit islamischer Kalifen gegeben hat, nicht immer die Aufgabe darin bestanden hat, Krieg gegen die Nachbarvölker zu führen, sondern auch den Staat zu konsolidieren. Und darum hatten Dynastien von arabischen Führern sich bemüht, durch Rechtsgelehrte auch Gutachten erstellen zu lassen, die daraufhin ausgelaufen sind, dass der Dschihad keine individuelle Verpflichtung ist, sondern eine kollektive Verpflichtung. Das ist wirksam gewesen, aber andererseits in mehrerer Hinsicht auch wiederum aufgehoben worden und ist im Speziellen unter dem Eindruck der US-amerikanischen und westlichen allgemeinen Intervention in diesem Bereich wiederum aufgeflammt, die Aufforderung zum individuellen Dschihad. Das Muster, das sich also schon seit dem frühen Mittelalter ergeben hat, ist hier wiedergekehrt, nämlich das einer auf der einen Seite durchaus etablierten Festhalten der Besitzverhältnisse und der eigenen Dynastie orientierten Staatsbereichs, der auf der anderen Seite wahrgenommen wird als nicht den Prinzipien des Islam folgend und von daher zu unterwandern ist, sodass es also innerhalb des Islams diese innere Spannung zwischen dem Bestehen bleiben und dem Revolutionieren der Verhältnisse gibt, die sich, so wie es heute aussieht, auf eine tragische Art und Weise verschärfen.
Der folgende Beitrag ist einem Sammelband zu Bergson und Freud gewidmet, der 2014 in den Presse Universitaire de Paris erschienen ist. Zeitgenossenschaft ist eine besondere Form der Genossenschaft. Sie verpflichtet zu nichts. Zwei Personen in einer solchen Genossenschaft ist der von Brigitte Cibon herausgegebene und in den Presse Universitaire de France erschienene Band Bergson et Freud gewidmet. Bergson und Freud sind nicht nur Zeitgenossen, sondern sie haben auch nahezu gleich lang gelebt. Freud von 1856 bis 1939, Bergson von 1859 bis 1941. Der Band dokumentiert eine Tagung an der Pariser École Normale Supérieure im Herbst 2012. Ein Anlass dieser Tagung war unter anderem das Erscheinen der französischen Gesamtausgaben der Werke der beiden Autoren. Ein anderer Anlass bildet den Hintergrund der meisten Texte des Sammelbandes. Freud und Bergson hatten in ihrer Zeitgenossenschaft einige gemeinsame Interessen, die es lohnt, genauer zu untersuchen. Beide Autoren sehen das Leben, wenn wir bei Freud vor allem den späten Freud ins Auge fassen, auf gegensätzliche Tendenzen aufgebaut. Beide haben einen, wenn auch verschiedenen, Begriff vom Unbewussten. Beide widmen sich dem Amüsieren, Freud in seinem Witzbuch und Bergson in seiner Arbeit über das Lachen, die Freud auch zitiert. Abgesehen von der instruktiven langen Einleitung der Herausgeberin, enthält der Band 11 Aufsätze. Den Beginn macht Pierre-Laurent Assun, der aus lacanianischer Perspektive einen Blick auf Bergson wirft. Er untersucht jene Stellen in Lacans frühen Seminaren, in denen sich der französische Psychoanalytiker explizit auf Bergson bezieht und arbeitet dabei Facetten des Realen bei Bergson heraus, nämlich die Plötzlichkeit, das reine Gedächtnis, der Elan vital als eine permanente Schöpfungsbewegung und das Offene, das Mystische. Nicht nur im Hinblick auf Lacans Ausformung des Begriffs des Realen in den 50er Jahren, die Assun in einem eigenen kleinen Abschnitt untersucht, ist diese Spurensuche nach Facetten eines viel zitierten Konzepts ausgesprochen anregend. Auch Claire Brunet wählt einen dritten Autor. Sie bedient sich Walter Benjamins, um Bergson und Freud zu vergleichen. Freud, den akademischen Außenseiter, dessen Psychoanalyse inzwischen zu einer weltweit ausgebreiteten Institution geworden ist, und Bergson, den Nobelpreisträger für Literatur aus 1927, der am Collège de France unterrichtet hat und zwischen den Weltkriegen für die École Normale Supérieure in diplomatischer Mission unterwegs war. In ihrem materialreichen Text versucht Brunet zu zeigen, dass sich Freud wie Bergson in unterschiedlicher Weise einer Klinik des Vergessens widmen. Beide verfolgen dabei ein Ziel, das Benjamin im Passagenwerk benennt, nämlich der Vergangenheit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Zwischen der Intuition bei Bergson und der Übersetzung bei Freud baut Cédric Coenscali in seinem Text eine Spannung auf. Eine Spannung, die er am Beispiel von Freuds Patientin Dora näher untersucht. Die Exhumierung ist bei Freud von einem Übersetzungsmodell begleitet, so die These von Scali. Scali sieht in diesem Modell kulturell einen neuen Zugangsweg zu traumatischen Effekten der Moderne. Vincent de Lecroix zeigt im Ausgang von Freuds Schrift Die Zukunft einer Illusion aus 1927 und von Bergsons Text Die zwei Quellen der Moral und der Religion aus 1932 Parallelitäten in beider Religionsauffassung. Beide begreifen die Religion vor allem vom Aspekt der Wiederholung her, wenn Bergsons Sicht auf das Ritual berücksichtigt wird. Arnaud François stellt Freuds Jenseits des Lustprinzips Bergsons Arbeit Schöpferische Evolution aus 1907 gegenüber. Bergsons Text ist vor einem Jahr in neuer deutscher Übersetzung bei Meiner erschienen. Diese Arbeit berührt Freuds Jenseits nicht nur an der gemeinsamen Referenz zu August Weismanns These einer Kontinuität des Keimplasmas, sondern beide, Freud und Bergson, arbeiten eine innere Zweigeteiltheit des Lebens heraus. Freud als eine Opposition von Bewahrung und Zerstörung, Bergson als den Gegensatz zwischen Bewahrung und Schöpfung. Gemeinsam ist den beiden Autoren eine weitreichende Kritik an gängigen philosophischen Zeitauffassungen, bei Bergson als Begriff der Dauer formuliert, bei Freud unter dem Titel Zeitlosigkeit des Unbewussten bekannt. Die meisten Artikel des Bandes wären eine gesonderte und vor allem detailliertere Darstellung wert. Hasashi Fujitas Lektüre zur Frage der Telepathie bei Bergson und Freud etwa oder Camille Riquiers Text zum Traum bei Freud und Bergson. Auch Bergson spricht von Verdrängung und Riquier untersucht die feinen Verästelungen dieses Begriffs, der vom Philosophen anders verwendet wird als vom Psychoanalytiker. Sie hält sich dabei an einen, der vor mehr als 50 Jahren mit seiner hermeneutisch bestimmten Lesart einen Dialog mit der Psychoanalyse versucht hat. Einen, so würde man heute sagen, unterschätzten Dialog mit der Psychoanalyse, nämlich an Paul Ricoeur. Brigitte Cibon situiert Bergsons Unbewusstes als Brücke zwischen einem metaphysischen Unbewussten und einem psychoanalytischen, während Thibaut Trochu die Methoden vergleicht, mit denen Bergson und Freud im Psychischen unterwegs sind. Mit einer Vielzahl an historischen Details präpariert Trochu Bergsons Interesse am Okkulten heraus, das die Telepathie zu einem Drehpunkt im Verständnis des Traums werden lässt. Am Ende des Bandes, vor dem Epilog von Frederick Worms, der herausarbeitet, wie sich Freud und Bergson ergänzen, findet sich eine Arbeit von Matthias Follett über das Lachen bei Bergson und den Witz bei Freud. Der Schlaf der Vernunft verbindet sich an diesem Punkt mit einem Ausbruch von Lust und Befriedigung. Eine Befriedigung, die sich auch durch die Lektüre dieses überaus reichen Sammelbandes zu Bergson und Freud einstellt. Mit dem letzten Buch der heutigen Sendung knüpfen wir noch einmal bei der Psychoanalyse an. Aaron Salzer stellt Wamik Volkans Klassiker »Das Versagen der Diplomatie zur Psychoanalyse nationaler und religiöser Konflikte« vor. Es ist 1999 im Psychosozialverlag erschienen.
Vor 15 Jahren erschien im Jahr 1999 im Psychosozialverlag das Werk »Das Versagen der Diplomatie zur Psychoanalyse nationaler, ethnischer und religiöser Konflikte«. Bei dem Autor handelt es sich um den zypriotisch-türkisch-amerikanischen Psychoanalytiker Wamik Volkan, der sich neben der psychoanalytischen Therapie von schweren psychischen Störungen in späteren Jahren zunehmend mit dem Verhalten von Großgruppen und politischer Psychologie auseinandersetzte. Er war jahrelang Professor für Psychiatrie an der University of Virginia und gründete im Jahr 1988 das Center for the Study of Mind and Human Interaction, das CSMHI, einem interdisziplinären Zentrum, an dem Psychoanalytiker, Psychiater, Psychologen sowie ehemalige Diplomaten, Historiker und Politikwissenschaftler zusammenarbeiteten und die Großgruppenpsychologie erforschten. Dabei handelt es sich um das Verhalten von Gruppen, die sich von Organisationen und Verbänden bis hin zu Ethnien und ganzen Nationen erstrecken. Wamik Volkan und sein Team vom CSMHI haben psychopolitische Arbeit in vielen weltweiten Krisenherden geleistet. Dabei ging es darum, verfeindete Konfliktparteien zusammenzubringen und psychologische Barrieren und Widerstände, die vielfach durch unbewusste Prozesse erhärtet und aufrechterhalten werden, abzubauen, um somit sachliche Verhandlungen und Interessensausgleiche sowie die Suche nach adaptiven Lösungen zu fördern. In seinem Buch »Das Versagen der Diplomatie« zeigt er, wie der Sozialpsychologe Hans-Jürgen Wirth im Vorwort darlegt, dass die Psychoanalyse, wie sie von Sigmund Freud und seinen Nachfolgern entwickelt wurde, eben nicht nur eine medizinisch-psychologische Therapiemethode ist, sondern dass sie auch vielfältige Anwendungen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in den Kultur- oder den Sozialwissenschaften, findet. Im Fall von Wamik Volkans Arbeiten eben zur Erklärung von Krieg und ethnischen Konflikten. Volkan entwickelte ein eigenes Konzept zur Erklärung des Großgruppenverhaltens und bietet dadurch auch Ansätze zur Beeinflussung und Auflösung ethnischer Konflikte mittels Diplomatie an. Der Autor schlägt eine Brücke zwischen den auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirkenden Disziplinen wie der Geschichtsschreibung, der Diplomatie und der Psychoanalyse. erzeigt, dass die Psychoanalyse sich von früh an mit der Untersuchung und der Forschung von Großgruppenverhalten mit der Psychologie der Massen beschäftigte. Merkt ihr doch an, dass sie bisher kaum nennenswerte Einflüsse auf die Diplomatie oder die Politikwissenschaft genommen hat, obwohl gerade jene, die mit den irrationalen Aspekten internationaler Beziehungen konfrontiert sind, nutzbringende und helfende Erklärungsansätze in der Psychoanalyse finden können. Ein Mitgrund dafür war bisher, dass kaum praktische Erfahrungen im Umgang mit sozialpsychologischen Prozessen zwischen Großgruppen vorlagen. Dies ändert sich mit den Arbeiten von Volkan und dem Center for the Study of Mind and Human Interaction, wobei er nicht nur auf seine klinische Erfahrung, sondern auch auf seine 25-jährige Arbeit mit Großgruppen in konfliktgeschüttelten und traumatisierten Gesellschaften verfügt. In seinen Analysen geht er über Begründungen von politischen Programmen und ökonomischen Gründen hinaus und zeigt tiefer liegende Motive von Konflikten zwischen Großgruppen auf, wobei es ihm vor allem um die Beschreibung der psychodynamischen Prozesse im Zusammenhang mit Großgruppen geht. Eine zentrale Rolle nimmt dabei das Konzept der Großgruppenidentität ein. Beginnend bei den psychoanalytischen Konzepten zur Identitätsentwicklung des Individuums schlägt Volkan eine Brücke zur Großgruppenidentität, die mit der Analogie eines Großgruppenzeltes darstellt, das sich aus 7 Fäden zusammensetzt. Diese 7 Fäden weben die Zeltplane zusammen, die schließlich die Großgruppenidentität bildet und die an eine andere Zeltplane einer anderen Großgruppe grenzt. Bei diesen Fäden handelt es sich einerseits um Vorstellungen, die die Gruppe von sich selbst hat, und jenen Elementen, die nicht in dieses Bild passen und die somit auf eine andere Gruppe projiziert werden müssen. Andererseits um Identifikationen sowie um ausgewählte Ruhmesblätter, Mythen, aber auch um traumatische Ereignisse im geschichtlichen Verlauf, die zu kollektiven Traumata werden, mit denen sich die Gruppe identifiziert. Aber auch die innere Welt der Führer und deren Ideologien spielen eine wichtige Rolle im Rahmen der Großgruppenidentität, wie am Beispiel von Mustafa Kemal Atatürk zeigt. Ein Beispiel für ein gewähltes Traumata wäre der Zusammenhang von der Schlacht auf dem Amselfeld und der Kosovo-Krise, die er vor dem Hintergrund seines Modells analysiert. Nach der Darstellung und Analyse der einzelnen Fäden und ihrer Verflechtungen zeigt Volkan die Rolle der Großgruppentrauer bei der Bewältigung von Großgruppenkonflikten auf und bespricht die Gefahr der unbewältigten Trauer für zukünftige Konflikte. Dabei berichtet er aus seinen psychopolitischen Arbeits- und Forschungserfahrungen im Zusammenhang mit der Kuwait-Krise der 90er Jahre, zeigt aber auch auf, welche Möglichkeiten der Betrauerung und somit der Konfliktprävention auf der Ebene von Nationen es gibt und welche gesellschaftlichen Funktionen damit verbunden sind. Die letzten Kapitel drehen sich um die Rolle der Psychoanalyse im Bereich der offiziellen sowie inoffiziellen Diplomatie und um die Möglichkeiten einer Befruchtung dieser Disziplinen, wobei Volkan das sogenannte Baummodell vorstellt, das die Grundlage für einen psychopolitischen Dialog liefert, der gut nachbarliches Verhalten und eine gut nachbarliche Koexistenz fördert. Ein anschauliches Beispiel dafür liefert unter anderem die Arbeit des CSMHI-Teams in Estland, das sich um die Vermittlung zwischen estnischen und russischen Bevölkerungsgruppen bemühte und diese aneinander annäherte, sodass politische Verhandlungen leichter einen beidseitigen Konsens finden konnten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Volkans Bemühung ein innovatives Konzept darstellt, eingefahrene Konflikte zwischen Großgruppen zu lockern, zwischen den Gruppen zu vermitteln und wie ein Katalysator einen Wandel zu fördern, der eine friedliche Koexistenz zwischen Großgruppen im Sinne hat.
Zum Abschluss darf ich Ihnen noch einmal die heute vorgestellten Bücher nennen. Colin Davis, Critical Excess, Overreading in Derrida, Deleuze, Levinas, Žižek und Cavell, 2010 Stanford University Press, Clemens Kammler, Rolf Paar, Ulrich Johannes Schneider, Foucault Handbuch, Metzler, 2013, Janet Marstein, Routledge Companion Museums Ethics, Redefining Ethics for the 21st Century Museum, 2011, Suleiman Murat, Riddles of the Book, New Left Review, März-April 2014, Brigitte Sidbon, Bergson et Freud, Presse Universitaire de Paris 2014, und Vamik Volkan, das Versagen der Diplomatie zur Psychoanalyse nationaler und religiöser Konflikte, Psychosozialverlag 1999. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen noch einen angenehmen Tag. Für Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi. Ha ha ha.